Ja, guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst, den wir im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes miteinander feiern. Seid herzlich willkommen und vor allem die Gäste in unserer Mitte. Schön, dass Sie da sind. Ich begrüße euch alle mit dem Wochenspruch aus Johannes 10. Christus spricht: Ich bin der gute Hirte. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben. Halleluja. Ist das nicht eine wunderbare Aussage, die uns begleiten mag diesen ganzen Tag über? Das wünsche ich uns. Im Gottesdienst und im Besonderen in der Predigt geht es heute um das Thema: Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Na, ich habe gedacht, na, wenn das mal immer so wäre, wenn uns das mal immer so klar wäre. Insofern bin ich gespannt auf das, was Pastor Jörg Manderbach heute dazu sagen wird. Bevor wir in das erste Lied einstimmen, möchte ich beten und soweit möglich bitte ich euch dazu aufzustehen. Vater im Himmel, Herr Jesus Christus, hab herzlich Dank für diesen Tag, den du uns schenkst. Danke, dass wir uns als deine Schar, deine Herde, deine Schafe versammeln dürfen zu dir. Und dass du da bist, dass du unter uns bist, dass du in diesem Gottesdienst dabei bist und zu uns sprichst. Danke, dass wir uns in Freiheit versammeln dürfen vor dir. Und wir sind hier unterschiedlich beladen mit Freude und mit Dingen, die uns zu schaffen machen. Schenk uns deinen Segen, dass wir zur Ruhe kommen können, dass wir auftanken können für den heutigen Tag und für die Woche, die vor uns liegt. Danke, dass du da bist. Amen.
Ich lese einen Text von Paul Weißmantel: Zwischen Himmel und Erde. Zwischen Himmel und Erde geschieht so vieles, das unser Verstehen weit übersteigt und immer unbegreiflich bleibt. Zwischen Himmel und Erde geht uns immer wieder ein Licht auf, das unsere blinden Flecken heilsam aufdeckt und wandelt. Zwischen Himmel und Erde berührt uns einer deiner Fingerzeige, lichtet unsere Trübsal und weitet unseren oft so engen Horizont. Zwischen Himmel und Erde trifft uns eines deiner Worte, verheißt uns einen neuen Morgen und schenkt uns einen Neuanfang. Zwischen Himmel und Erde spannst du für uns den Bogen deiner Treue aus, der uns mahnt zu Versöhnung und Frieden. Zwischen Himmel und Erde kommt und geht die Zeit, die du uns schenkst, zum Wachsen und zum Reifen. Ich lese aus Matthäus 6, die Verse 31 bis 34. Macht euch also keine Sorgen, fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Es soll euch zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird euch das Übrige alles dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag, der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt.
Das Reich Gottes, ein Thema, mit dem wir nicht unbedingt so leicht zurechtkommen, weil es etwas ganz anderes ist als das, was wir normalerweise unter einem Reich verstehen. Für uns bedeutet ein Reich einen räumlich eingegrenzten Bereich, der irgendwo ist, also mit Grenzen, eventuell mit einer Zollstation oder was auch immer. Auf jeden Fall ein Reich menschlicher Art ist immer etwas, was man nach außen abgrenzt. Beim Reich Gottes ist es genau andersrum. Das Reich Gottes ist nicht nach außen abgegrenzt, sollte es wenigstens nicht sein, ist es auch nicht, nur manche Menschen tun so, sondern es ist nach innen verbunden. nicht nach außen abgegrenzt, sondern nach innen verbunden. Und wir haben wenigstens diejenigen, die das gewohnt sind, so ihre persönliche Tageslese nach den Texten der Losung zu nehmen, in der vergangenen Woche diesen Abschnitt aus Römer 14 gelesen. Ein Abschnitt, in dem eine ganze Menge drinsteckt, was ganz schön brisant sein kann. Dieser Abschnitt in Römer 14 fängt damit an, dass er sagt, hören wir darum auf, einander zu verurteilen. Statt Bruder und Schwester zu richten, prüft lieber euer eigenes Verhalten und achtet darauf, alles zu vermeiden, was anderen ein Hindernis sein könnte. Eine ganz, ganz andere Denkweise, als wir das normalerweise haben. Wir grenzen uns dadurch ab, dass wir sagen, wir sind zum Beispiel die Freie Evangelische Gemeinde hier in Werlau oder in Emmelshausen. Wir sind diejenigen, die irgendwo aus irgendeinem Grund zusammengehören. Und doch erleben wir, und das ist das, was mich da sehr freut, dass wir keine Grenzen haben. Nicht nur, dass wir Gäste haben, die ab und zu mal vorbeikommen, sondern dass wir auch Gäste haben, die regelmäßig vorbeikommen aus anderen Kirchen. Und das ist einfach dieses Zeugnis dafür, dass wir verstanden haben, worum es eigentlich geht. Wir grenzen uns nicht nach außen ab, sondern wir versuchen wirklich deutlich zu machen, wir sind mit Jesus Christus und damit auch untereinander verbunden. Und das ist es, was für uns zählt. Das ist das, was für uns wichtig ist. Den Abschnitt, über den ich heute Morgen einiges sagen möchte, steht in Römer 14 und da geht's los mit dem Vers 16. Das Gute, das euch geschenkt wurde, darf nicht in Verruf kommen. Denn im Reich Gottes geht es nicht um Fragen des Essens und Trinkens, sondern um das, was der Heilige Geist bewirkt. Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Wer Christus auf diese Weise dient, an dem hat Gott Freude. Und er ist auch in den Augen der Menschen glaubwürdig. Darum wollen wir uns mit allen Kräften um das bemühen, was zum Frieden beiträgt und wodurch wir uns gegenseitig im Glauben fördern. Soweit zu diesem Abschnitt, über den ich heute Morgen einige Gedanken weitergeben möchte. Noch einmal dieser Unterschied, dieser wirklich gravierende Unterschied zwischen unserem Denkweise über das Reich, über irgendein Reich und dem, wenn wir wirklich von innen heraus anders denken. Wenn wir bei uns anfangen, dann ist es so, wir sehen nicht nur das, was wir tun, sondern wir achten besonders darauf, was die anderen tun. Und wenn ich auf das achte, was die anderen tue, finde ich natürlich zuerst, so sind wir ja konditioniert mittlerweile, das, was nicht so gut ist bei dem anderen. Das tut auf der einen Seite gut, denn die Fehler, die der andere hat, habe ich ja zum Glück nicht, zumindest noch nicht entdeckt. Aber das Eigentliche geht viel, viel weiter. Wenn mir klar ist, worum es mir geht, nämlich ich bin mit Christus verbunden und durch Christus auch mit meinen Geschwistern, dann suche ich nicht an deren Fehlern, sondern dann suche ich an dem, was ihnen dient, was ihnen hilft. Dann gucke ich eher, wo stehe ich ihnen eventuell im Weg. Dieser Abschnitt, der direkt vorher beschrieben wird, da beschreibt Paulus die Situation, dass manche Leute sagen, was man als Christ essen darf und was nicht. In der damaligen Zeit hing das häufig mit Fleisch zusammen, was für irgendwelche Götzen geopfert wurde und erstaunlicherweise auch schon mit Alkohol. Aber hauptsächlich wurde sich gestritten darüber, darf man als Christ Fleisch essen, was vorher eben für irgendwelche anderen Gottheiten, wie auch immer, geopfert worden ist. Und damals gab es nun mal nicht die Metzgereien wie heute, die sich überhaupt nicht darum kümmern, was der religiöse Hintergrund von den Leuten ist, denen sie ihr Fleisch verkaufen, sondern damals waren die Metzger die Priester. Die Priester, die ihren Gottheiten das Fleisch darbrachten. Und dementsprechend kaufte man immer Fleisch, wenn man es gekauft hat, was irgendwo in einem Tempel bereits für irgendeinen Gott oder Götzen versprochen worden ist. Und Paulus macht deutlich, Wenn ich weiß, wer Gott ist, dann spielt das überhaupt keine Rolle, was ich esse. Es macht überhaupt nichts. Es schadet mir nicht. Wenn ich allerdings Angst habe, dass es mir schadet, und ich esse es trotzdem, dann schadet es mir auch. Und deswegen macht er deutlich, ist es wichtig für uns, dass wir verstehen, wir handeln nicht nur für uns, sondern wir müssen auch Rücksicht aufeinander nehmen. Denn, wie gesagt, wir sind mit Gott verbunden und wir sind untereinander verbunden. Und ich will ja nicht, dass das, was ich tue, den anderen wehtut. Das ist ja nicht meine Absicht. Und deswegen ist es so wichtig für Paulus, dass er sagt, dass wir Rücksicht gegenseitig nehmen. Dass es uns wichtig ist, dass wir sehen, was schadet dem anderen und es ausschließlich aus Rücksichtnahme dann auch lassen, wenn wir mit diesen Leuten zusammentreffen. Es gibt so ein paar Sachen, die in anderen Bereichen wichtig sind. Wenn ich zum Beispiel weiß, dass ich einen Alkoholiker habe, der in den Gottesdienst kommt, dann würde ich zum Beispiel, das ist so meine Art, niemals auf die Idee kommen, beim Abendmahl normalen Wein anzubieten. Einfach aus Rücksicht. Muss doch nicht sein. Darauf kommt es nicht an. Dann nehme ich lieber Traubensaft, der keinen Alkohol hat, um diese eine Person nicht zu gefährden, um ihr keine Schwierigkeiten zu machen. Rücksicht nehmen geht aber noch viel, viel weiter. Rücksicht nehmen heißt, mir ist der andere wichtig. Mir ist es wichtig, wie es dem anderen geht. Mir ist es wichtig, ob ich durch mein Verhalten dem anderen nutze oder schade. Jemand hat mal gesagt, ich möchte, dass grundsätzlich, wenn ich einem Menschen begegne, er hinterher glücklicher ist als vorher. Das finde ich ein ganz starkes Ziel. Und es ist nicht immer so leicht zu schaffen. Vor allen Dingen dann nicht leicht zu schaffen, wenn ich merke, da sind auch Sachen, die nicht so gut sind, die nicht so gut laufen. Und trotzdem möchte ich, dass der andere hinterher glücklicher ist als vorher. Dazu nehme ich Rücksicht. Das ist mir wichtig, weil mir meine Geschwister wichtig sind, weil meine Geschwister zum Reich Gottes dazugehören, genauso wie ich, weil wir eins sind in Christus. Dieses Einssein in Christus legt Paulus aber jetzt auf ein anderes Niveau, indem er deutlich macht, das Reich Gottes ist ja das Wirken des Heiligen Geistes und da geht es ihm um drei verschiedene Bereiche. Das sind Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Fangen wir mit der Gerechtigkeit an. Auch da ist es sehr, sehr unterschiedlich, was ich darunter jetzt gerade verstehe oder was ich höre, wenn ich von diesem Wort Gerechtigkeit spreche. Wenn ich in einer Gemeinde bin und von Gerechtigkeit rede, ist es normalerweise so, je nachdem in welcher Gemeinde ich bin zumindest, dass mir zuerst bewusst wird, ich als Mensch bin niemals derjenige, der vor Gott bestehen kann und trotzdem liebt Gott mich so sehr, dass er mir seine Gerechtigkeit zugesprochen hat. Dass Jesus für all das gestorben ist, was zwischen ihm und mir steht und er mich gerecht gemacht hat. Unvorstellbar eigentlich diese Vorstellung. Da bezahlt jemand für all das, was ich an Mist gebaut habe. Es ist schon heftig, wenn mir jemand hilft, wenn ich irgendwo einen Schaden angerichtet habe und jemand anderes hilft mir, diesen Schaden zu tragen. Aber hier geht es noch viel, viel weiter. Das, was wir getan haben, ohne dass wir unser Leben mit Gott gelebt haben, also indem wir Gott ungehorsam waren, hat uns von Gott getrennt. Es gibt keinen Weg von uns als Menschen zu ihm zurück. Nur Gott schafft diesen Weg durch seinen Sohn, durch Jesus Christus. Weil er uns liebt, weil er derjenige ist, der uns führt und leitet, gibt er uns diese Vergebung. Er sorgt dafür, dass wir in den Augen Gottes komplett ohne Schuld, ohne Fehler dastehen. Das ist dieser erste Punkt. Dieses ohne Schuld, ohne Fehler vor Gott dazustehen, ist etwas, was wir uns weder verdienen, noch erarbeiten, noch in irgendeiner Weise im Nachhinein wieder gut machen können. Es ist nur Geschenk Gottes. Gerechtigkeit hat aber noch eine zweite Seite. Nämlich die Seite, dass wenn Gott mich gerecht gesprochen hat, indem Jesus für mich gestorben ist, ist es doch selbstverständlich für mich, dass sich das auch auf mein Verhalten auswirkt. Oder, um es klein anzufangen, wenn die Geschwister, die Leute, die auch in die Gemeinde kommen, die zum Reich Gottes gehören, egal ob hier oder woanders, wenn diese Leute einander begegnen und da macht jemand was falsch, ist er trotzdem oder sie von Gott gerecht gesprochen. Wer bin ich dann, dass ich das nicht akzeptiere und sage, das ist aber falsch, was du machst. Gott sieht das auch so und sagt er es trotzdem? Nein, macht er nicht. Er hilft uns zu erkennen, was richtig ist, klar. Und manchmal braucht er auch Menschen dazu. Aber wenn, dann geht es nicht darum, dem anderen zu zeigen, was falsch ist, sondern dann geht es darum, dem anderen zu helfen, auf den richtigen Weg zu kommen. Aus diesem Grund ist auch diese Vorstellung, dass man sich als Christen gegen andere Menschen abgrenzen könnte oder sogar sollte, die nicht so denken wie ich, unter Umständen sogar andere Gruppierungen, die mindestens genauso fromm sind wie wir selber. Sich dagegen abzugrenzen, ist einfach paradox. Denn entweder es gibt diesen einen Leib Jesu Christi, dieses eine Reich Gottes, oder es gibt es nicht. Wenn es das nicht gibt, brauchen wir uns keine Gedanken darüber zu machen, dann sollten wir den Sonntagvormittag sinnvoller gebrauchen, als uns in einen Gottesdienst zu setzen. Aber wenn es das gibt, dann habe ich kein Recht dazu, die anderen zu verurteilen. Kann ich nicht, weil sie genauso wie ich von der Gnade Gottes abhängig sind. Und in dem Moment, wo ich sie verurteile, mache ich selbst etwas falsch. Jesus hat das ja schon gesagt, da wo wir auf die Fehler der anderen sehen, werden wir blind für unsere eigenen Fehler. Wir sehen gar nicht mehr, was wir selber tun. Und deswegen, Abgrenzung nach außen geht nicht, funktioniert nicht. Ist etwas, was im Widerspruch steht zu dem, was Gott uns deutlich macht. Und dann geht es den zweiten Schritt mit der Gerechtigkeit. Wenn mir klar ist, dass Gott mich gerecht gesprochen hat, heißt das ja nicht, dass ich jetzt tun und lassen kann, was ich will. Sondern ich mache mir klar, ich bin ein Kind des lebendigen Gottes. Und wie das in Familien nun mal so ist, da bemüht man sich, an das Verhalten der Familien sich anzupassen. Das ist eine ganz normale Geschichte, passiert immer. Weil Kinder kann man ja nicht erziehen, sie machen sowieso alles nach. Und das ist eben der Bereich, um den es geht. Gott versucht uns nicht zu erziehen, er zeigt uns schon, was richtig und falsch ist, aber wir machen das nach, was er uns vorgemacht hat. Wir tun den Menschen Gutes, wir bauen sie auf und vor allen Dingen denen, die irgendwo wie wir auch in dieses Reich Gottes hineingehören und bemühen uns, den anderen wirklich aufzubauen. Und wenn ich Unrecht tue, baue ich den anderen ganz sicher nicht auf. Deswegen ist es schon nicht egal, was wir tun, wie wir uns verhalten, sondern es gehört mit dazu. Aber erst im zweiten Schritt. Der erste Schritt ist, ich bin gerecht gesprochen worden und genauso die anderen auch. Und der zweite Schritt, weil ich gerecht gesprochen bin, weil ich ein Kind Gottes bin, in seiner Gerechtigkeit lebe, deswegen bemühe ich mich natürlich, auch in meinem Umgang mit meinen Mitmenschen in dieser Gerechtigkeit zu leben. Indem ich zum Beispiel meine Steuern bezahle, mich im Straßenverkehr so anpasse, dass es keinen Schaden verursacht und so weiter und so weiter. Aber viel, viel mehr, ich bemühe mich, den anderen Gutes zu tun, weil ich doch weiß, wenn es mich irgendwo am Knie juckt und ich kratze, tut mir das erstmal gut. Ein Leib hat verschiedene Glieder mit verschiedenen Aufgaben und wenn ich sehe, da ist jemand, dem geht es gerade nicht so gut und ich kann dem Gutes tun und ich tue das, tut es dem ganzen Leib gut. Das ist die Sache, um die es geht. Gerechtigkeit ist dieser erste Bereich, den wir deutlich oder den Paulus deutlich macht und sagt, das ist das, was der Heilige Geist in unserem Leben bewirkt. Er bewirkt das in uns. Nicht indem wir sagen, also als Christ muss man das und das und das und das und das, sondern weil ich ein Kind Gottes bin und mir die Menschen wichtig sind, weil ich die Liebe Gottes lebe, deswegen ist es mir wichtig, dass ich dem anderen nicht im Weg stehe, auf dem Weg zu Gott oder mit Gott, sondern dass ich ihm helfe, ihm zur Seite stehe. Der zweite Begriff nach der Gerechtigkeit ist der Frieden. Wieder genau dieselbe Geschichte. Frieden ist wieder zuerst das, Gott hat durch Jesus Frieden geschaffen zwischen ihm und uns. Es steht nichts mehr zwischen ihm und uns. Wir können jederzeit an jedem Ort mit ihm reden. Er hört uns. Und nicht nur, dass er uns hört, sondern er versteht uns. Und er ist da. Er steht uns zur Seite. Wir haben eben gehört, dass er uns sogar zugesagt hat, dass wenn wir uns in seinem Reich aufhalten und uns darum kümmern, dann wird er dafür sorgen, dass wir genug zu essen, etwas zu kleiden und ein Dach über dem Kopf haben. Das sind schon enorme Zusagen. Für uns hier, die wir es gewohnt sind, alles im Überfluss zu haben, ist das nichts. Aber für viele andere Menschen ist es ungeheuer viel. Als ich heute Morgen von einem guten Bekannten das gelesen habe, dass er arbeitet bei Frontiers, einer Missionsgesellschaft, die hauptsächlich im islamischen Bereich tätig ist, und er hat eine ganze Reihe von Leuten, die jetzt im Moment im Sudan sind und in Khartoum waren. Sie sind jetzt seit gestern alle unterwegs, aus Khartoum weg, Richtung Küste, also eine Autofahrt von 800 Kilometern. Und die haben geschrieben, wir sind in einer riesigen Schlange, alles Kleinbusse, LKWs, alles Mögliche. Und alle sind so vollgeladen, wie es nur irgendwie möglich ist. Also alle Menschen versuchen im Moment, wenn sie es können, Khartoum zu verlassen. Wir haben eine Woche dafür gebetet, dass sie die Möglichkeit kriegen, rauszukommen. Und jetzt ist es soweit, sie sind aus Khartoum raus. Auch wenn sie noch lange nicht am Ziel sind, noch lange nicht abgeholt werden können. Der Weg ist noch weit und der Weg durch die Wüste dort, da kann man die 800 Kilometer nicht mal eben in 7 Stunden fahren oder so. Das geht nicht. Aber sie sind auf dem Weg in die Freiheit. Und sie haben große, große Angst gehabt. Und wenn ich das lese und kriege das mit, dann ist es ein Grund, mich zu freuen. Genauso wie es ein Grund war, dass wir dafür gebetet haben, nachdem wir das erfahren haben. Gott möchte Frieden schenken. Trotz der Situation, in der wir leben. Dieses Reich Gottes ist ja ein Reich, was mitten in diesem irdischen Machtbereich Satans drinsteckt. Mittendrin. Und wir haben mit Menschen zu tun, die nicht wollen, dass man positiv von Gott redet. Wir haben mit Menschen zu tun, denen macht es Spaß, andere auszunutzen, auszubeuten. Wir haben es. Andrea und ich haben es ja jetzt schon mitgekriegt und erleben es im Moment immer noch. Bis das alles mal zu Ende ist, wird das auch noch auf die Reihe kommen. Aber die Sache ist die, Gott möchte, dass wir im Frieden leben. Frieden heißt nicht nur, dass jetzt gerade kein Krieg ist, sondern Frieden, dieses hebräische Wort, ursprünglich Shalom, bedeutet ja, dass durch und durch alles im Guten ist. Gesundheit, dass man genug zu essen hat, sich keine Sorgen machen muss, dass man sich wohlfühlt, dass man mit den anderen gerne zusammen ist. All das gehört ja zum Frieden mit dazu. Und Gott möchte das durch seinen Geist schenken. Und da, wo wir uns auf ihn einlassen, führt er uns zum Frieden. Immer. Er führt uns nie dazu, dass wir uns gegeneinander stellen, sondern er führt uns immer zum Frieden. Und er möchte, dass dieser Friede sich ausbreitet in dieser Welt. Menschen, die friedlich sind, obwohl man anders mit ihnen umgeht, reagieren manchmal ganz schön oder erleben manchmal ganz schöne Überraschungen, wenn es darum geht, diesen Frieden zu leben, obwohl der andere es aus unserer Sicht vielleicht überhaupt nicht verdient hat. indem man Menschen was Gutes tut, die einem sehr geärgert haben zum Beispiel, kann durchaus zum Frieden beitragen. Und der dritte Bereich ist die Freude. Wir haben bei dieser Aussage, als Paulus im Galaterbrief etwas über die Früchte des Geistes schreibt, oder beziehungsweise, um genau zu sein, über die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes ist Liebe, und dann gehört da ein Doppelpunkt hin. Und dann ist der erste Punkt, der aufgezählt wird von diesen Bereichen, die dazugehören, ist die Freude. Manchmal denke ich, der hat uns Deutsche schon damals im Blick gehabt, weil wir damit wahrscheinlich mit die größten Schwierigkeiten haben. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch andere Länder auf dieser Welt gibt, wo es noch schwieriger ist, fröhlich zu sein, aber bei uns ist es auf jeden Fall nicht immer so ganz leicht. Es entspricht nicht unserem normalen Wesen, obwohl wir uns alle gerne freuen. Ich kenne niemanden, der sich nicht gerne freut. Und trotzdem ist das einfach so eine Sache, dass es wirklich wichtig ist, dass wir verstehen, Gott möchte, dass wir uns freuen. Und er hat dafür den Grund geschaffen. Zum ersten dadurch, dass wir eben Teil in seinem Reich sein können. Dass wir jemand sein können, dem Gott vergeben hat, den er angenommen hat, den Gott liebt, der hineingenommen worden ist in einen größeren Bereich, wo die anderen ihn auch lieben, und dazu noch in einen Aufgabenbereich hineingekommen ist, der absolut wichtig ist, der absolut etwas ausdrückt von dem, was wir als Menschen brauchen. Nämlich, dass wir Menschen sind, die kapiert haben, was es bedeutet, mit Gott im Reinen zu leben. Das ist wichtig. Ohne das wird sich die gesamte Welt immer wieder, immer mehr so verändern, wie wir es leider im Moment auch bei uns erleben. Das ist völlig normal. Wenn Menschen nicht mehr von Gottes Geist beeinflusst werden, bleibt nur noch der normale, einfache Egoismus übrig, der unser Menschsein sonst prägt. Und wenn das alles ist, was ich habe, ist es mein Ziel, dafür zu sorgen, dass es mir besser geht. Und es ist mir völlig egal, was dabei mit den anderen passiert. Manche Leute sind so klug, auch wenn sie nichts mit Gott zu tun haben wollen, dass sie sich sagen, wenn ich dafür sorge, dass die anderen leiden müssen, habe ich nichts davon. Denn das trägt nicht zu meiner Freude bei, bei keinem Menschen. Aber viele kapieren das noch immer nicht. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir als Christen an dieser Stelle nicht unsere Freude verkümmern lassen. Dass wir uns nicht immer nur auf das besinnen, was gerade nicht so schön ist, sondern sehen, was da ist. Es gibt einen Gott, der uns liebt. Es gibt Menschen, die uns lieben. Und es gibt Menschen, die wir lieben können. Das ist ein Geschenk. Etwas, was nicht jeder hat. Ein Geschenk, was wir weitergeben können. Und was wichtig ist, gerade in dieser Zeit, wo diese Gemeinschaft, das Miteinander, gar nicht mehr so eine große Rolle spielt. Und das Ganze soll dazu dienen, dass wir Gott Freude bereiten und den Menschen zum Wohl da sind. Zunächst mal zur Freude Gottes. Gott freut sich darüber, wenn wir als Menschen uns freuen. Freuen über das, was er für uns getan hat. Freuen über die Möglichkeiten, die er uns zur Seite gestellt hat. Freuen über die Menschen, die neben uns sind, nicht immer so ganz bequem, aber dafür da sind, um uns weiterzuhelfen. Gott freut sich darüber, wenn wir es schaffen, seine Freude anzunehmen und diese Freude auch zum Ausdruck zu bringen. Gut, manchmal sagt man, das liegt bei uns einfach am Wetter, dass wir uns nicht so freuen können. Wenn das Wetter schöner wird, ist die Freude größer. Definitiv sieht man den Unterschied, aber grundsätzlich hat es, glaube ich, nicht viel damit zu tun. Sondern grundsätzlich hängt es damit zusammen, was erwarte ich eigentlich? Was prägt mich? Prägt mich diese Denkweise, ich muss dafür sorgen, dass es mir gut geht? Oder prägt mich die Denkweise, ich bin geliebt und deswegen darf ich andere lieben? Deswegen kann ich anderen Gutes tun. Was prägt mich? Was spielt in meinem Leben die Rolle? Was ist das, worauf ich baue? Was ist das, was mich ausmacht? Da, wo diese Freude da ist, freut sich Gott über uns. Und was können wir Gott als Dank besser weitergeben, als dass er sich über uns freut? Das Zweite, es bewirkt aber auch die Glaubwürdigkeit dessen, was wir sagen. Wenn wir uns nicht freuen, wenn wir nicht in diesem Bereich leben, wenn wir nicht seinen Geist in uns wirken lassen, ist das, was wir sagen, absolut nicht glaubwürdig. In Johannes 17 macht Johannes das so deutlich, was Jesus am letzten Tag vor der Kreuzigung, an diesem letzten Abend seinen Jüngern deutlich gemacht hat, als er zum Schluss nach all dem, was da passiert ist, nochmal mit ihnen betet und dann Gott darum bittet, dass sie so eins sein sollen untereinander, wie er, der Heilige Geist und der Vater eins sind. Und er bittet Gott darum, dass dieses Einssein, diese Herrlichkeit Gottes, das ist die Bedeutung ja davon, diese Herrlichkeit Gottes auf die Menschen, die zu ihm gehören, übertragen wird. Eins werden mit Gott, eins werden mit Menschen. Und dann kommt in diesem Gebet aber auch die einfache Aussage vor, damit die anderen erkennen, dass du mich gesandt hast. Das heißt, dass Menschen überhaupt erkennen, dass Jesus von Gott gesandt wurde, dass Jesus auf dieser Erde nicht nur gescheitert ist, sondern dass sein Tod zur Auferstehung kommen musste, ganz einfach, weil es nicht anders ging, weil er nichts Falsches gemacht hat. Und dass das Ganze zum Wohl der Menschen ist, dafür braucht es Menschen, die glaubwürdig sind. Nicht Menschen, denen man nicht traut, weil sie spinnen, in welcher Form auch immer. Sondern Glaubwürdigkeit spielt eine ganz große Rolle, wie weit wir in diesem Reich Gottes eins sind. Und der letzte Schritt dabei, das, woran wir seit gut einem Jahr immer und immer wieder arbeiten, was ich euch immer wieder vor die Nase halte, dass es dazu gehört, dass wir uns gegenseitig fördern, dass wir uns gegenseitig helfen und sehen, wie kann ich dem anderen weiterbringen? Welche Möglichkeiten habe ich, dem anderen Gutes zu tun? Darum geht's. Gott möchte, dass in seinem Reich es nicht darum geht, wer macht alles richtig oder falsch, wer ist am engsten oder wer ist am weitesten, wer betet am lautesten oder spinnt am meisten, sondern es geht nur darum, dass wir es ihm erlauben, uns zu prägen, indem er uns seine Gerechtigkeit schenkt, seinen Frieden und seine Freude. Das ist das, was Gott von uns möchte. Es ist eigentlich ganz einfach, wenn man es nicht selber kompliziert macht. Und das ist einfach mein Gebet und mein Wunsch, dass wir das verstehen, dass Gott der ist, der uns von innen heraus zum Guten verändert. Und ganz ehrlich, ihr wisst das alle, Menschen, die uns gut tun, sind Menschen, mit denen wir gerne zu tun haben. Die suchen wir. Und genauso geht es allen anderen Menschen auch. Also lasst uns die Menschen sein, die anderen Menschen gut tun. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns wirklich liebst, durch und durch. Dass deine Liebe so groß ist, dass sie uns angenommen hat, uns gerecht gesprochen hat, obwohl es niemand von uns verdient hat. Und wenn uns das klar ist, ist einfach die Freude und die Dankbarkeit da und auch der Wunsch nach dem Frieden, nicht nur mit dir, sondern auch untereinander. Und ich bitte dich darum, dass du uns durch deinen Geist wirklich damit neu auch begeisterst, dass wir es nicht aus den Augen verlieren bei all dem, was nicht so läuft, wie wir es gerne hätten, sondern dass wir erkennen, du bist unser Gott. Du stehst uns zur Seite und du gehst mit uns. Danke dafür, dass du da bist. Und ich bitte dich jetzt auch darum, dass du uns weiterführst in diese Woche hinein, die jetzt vor uns liegt. Lass diesen Tag, auch den heutigen Tag, nicht zu Ende gehen, ohne dass wir einem Menschen wirklich Gutes getan haben. Und das auch am morgigen Tag nicht und am Dienstag und so weiter. Hilf uns, das wirklich umzusetzen, damit es zur Gewohnheit in unserem Leben wird. Nicht, weil wir es tun müssen, sondern weil wir erleben, dass es nicht nur zu deinem Wohl dient, sondern auch zu unserem. Danke dafür, dass du bei uns bist, dass du uns kennst und siehst, dass du weißt, was wichtig ist für uns. Und ich bitte dich darum, dass du uns dazu segnest und ausstattest. Danke dafür von ganzem Herzen. Amen. Amen.